Hüttenabtrieb. Der Wendel hat sich gewünscht, dass wir vorausgehen. Gibt der zu verstehen, geht voraus, gehen wir voraus. Klar könnte man denken, der Mann weiß Bescheid. Weiß trotz seines Alters Bescheid. 21 Jänner rechnet der. Während die Endlin und ich, die Juliana, längst auf die 40 zugehen. Aber lass uns, wir gehen voraus. Vielleicht hat er auch Angst. Hast Angst? Der Wendel schaut mich an. Keine Angst, kein Groll. Man kann in seinem Gesicht nicht ablesen, wie es sich mit ihm verhält. Die Endlin scheint sich daran nicht zu stören. Geht voraus, als sei es das Natürlichste auf der Welt. Hat ein schweres Leben. Der Ottmar ist früh verstorben. Hat ihr niemand gewünscht, ist trotzdem so gekommen. Der Herrgott wird wissen, warum. Und der Wendel hat nichts dagegen gehabt, dass sie seitdem bei uns wohnt. Es ist meine Schwester, habe ich dem Wendel gesagt. Und da ich nichts in seinem Gesicht habe lesen können, was darauf hingewiesen hätte, dass er einen Einwand oder vielleicht eine Gegenrede parat hätte, ist die Endlin dann bei uns eingezogen auf der Hütten. Ist eng, habe ich zur Endlin gesagt. Aber sie hat mir signalisiert, dass das schon alles okay ist. Und dann haben wir auf der Hütten gewohnt. Erst ein paar Tage und dann waren es Wochen und schon bald Monate. Und also sind die Jahre ins Land gezogen und der Wendel hat begonnen, die Endlin so merkwürdig anzusehen. Und ich habe zum Wendel gesagt, Wendel, habe ich gesagt. Und der hat zurückgefragt, was? Hat er gefragt, einfach nur was. Und da wusste ich auch nicht so recht, was ich darauf antworten soll. Denn schließlich ist doch gar nichts passiert. Ist ja gar nichts, habe ich zum Wendel gesagt. Und genau in dem Augenblick ist die Endlin hereingekommen und hat gefragt, was denn nicht ist. Und ich habe nur den Kopf geschüttelt, während der Wendel es vorgezogen hat, gar nichts zu sagen. Und das hat die Endlin natürlich auch gewissermaßen misstrauisch gemacht. Und also ist es in den darauffolgenden Tagen immer weniger zu Gesprächen gekommen, was ja okay ist. Aber die Endlin schien weniger glücklicher mit einer solchen Situation. »Man könnte ja auch miteinander reden«, hat sie zu mir gesagt. »Juliana, wir haben immer gesprochen, früher als der Vater noch lebte.« »Die Mutter, Juliana. Erinnerst du dich an die Mutter?«, hat die Endlin zu mir gesagt. »Die Mutter, Juliana!« Und vielleicht hat sie auch recht gehabt. Vielleicht ist das Zusammenleben bei gleichzeitigem Schweigen nicht gut. »Ist doch nicht gut«, habe ich gedacht. »Hast schon recht, ist nicht gut.« Und also bin ich zum Wendel und habe ihm versucht zu erklären, dass es so nicht weitergehen kann. »Es kann so nicht weitergehen«, habe ich zum Wendel gesagt. Und der hat sehr intensiv geschaut. So intensiv, dass ich alles auf einen guten Weg vermutet habe. Und wirklich erst sind der Wendel und ich am Abend mal auf der Wiese herumspaziert. Und es war gut. Und dann sind die Endlin und ich mal am Abend auf der Wiese herumspaziert. Wir haben ein wenig geredet und es war gut. Und natürlich bin ich auch davon ausgegangen, dass im Anschluss und in den darauffolgenden Tagen dann auch mal der Wendel und die Endlin. Ich meine, es lag gewissermaßen in der Luft. Und ich habe zu Endlin gesagt, Endlin, habe ich gesagt, es wäre eine Möglichkeit. Und natürlich hat die Endlin gewusst, dass ich mit der Möglichkeit einen abendlichen Spaziergang meine. Du und der Wendel, habe ich gesagt. Und die Endlin hat ganz genau gewusst, was ich meine. Und es kann auch sein, dass sie in dem Augenblick kurz gezuckt hat. Was ich natürlich nicht sicherlich weiß. Was für mich aber nahegelegen ist. In der Julianerwelt liegt das nahe. Aber natürlich ist die Julianerwelt nicht die größte. Und wer weiß, wie die Wendelwelt aussieht, denn der Wendel ist ja noch jung. Oder wie groß gar die Endlin-Welt ist. Und da passiert es, genau in der Zeit, dass an einem Tag der Wendel und ich waren nach getaner Arbeit noch einmal draußen auf der Wiesen, die nicht von der Hütte aus einzusehen sind, bei unserer Rückkehr ein Mann vor der Hütte steht. Älter als der Wendel, Gunnar, sagt er auf die Frage, wer er ist. Was uns ja gewissermaßen genauso ratlos zurücklässt. Denn der Name kommt uns merkwürdig vor. Fremd. Auch seine Sprache ist fremd. Schwer zu verstehen. Eine schwere Sprache, auch in ihrer Form. Nordisch vielleicht. Und so fremd alles auch erscheinen mag, eine unmittelbare Gefahr scheint nicht von ihm auszugehen. Und so stehen wir drei vor der Hütte. Und der Gunnar schaut in Richtung der Wiese, von der aus er uns hat kommen sehen, und dann sagt er, schön. Und der Wendel und ich schauen uns an. Und ich sehe es dem Wendel an, dass er aufs Äußerste angespannt ist. Denn er schaut so intensiv, dass das Vieh im Stall nervös werden müsste, bekäme es nur etwas davon mit. Und dann kommt natürlich die Entlin und sieht den Gunnar, biegt gerade um die Ecke, die Hütte verschwindet gerade in der Dämmerung und sieht dann den Gunnar und fragt, was denn jetzt hier los ist. Und ich stelle sie dann dem Gunnar vor und der Gunnar schaut sehr intensiv. Ja, der Wendel wird später denken, dass der Gunnar sogar mit einem Auge gezwinkert hat, gerade in dem Augenblick, als die Entlin hinter der Hütte in den Lichtkreis tritt. Der Wendler hat ein kleines Lagerfeuer entfacht und so ist sowohl dem Wendel als auch mir sofort klar, dass das jetzt eine ganz besondere Begegnung zwischen den beiden, der Entlin und dem Gunnar, ist. Und also ist es dann auch eine beschlossene Sache, dass der Gunnar natürlich für die Nacht auf der Hütte bleiben kann. Und dann ist es auch eine beschlossene Sache, dass der Gunnar auch am nächsten Tag und in der nächsten Nacht auf der Hütte bleiben kann. Und weil die Hütte ja groß ist, kann er auch in den darauffolgenden Tagen und dann auch Wochen auf der Hütte bleiben. Und irgendwann kann sich niemand mehr vorstellen, dass es Zeiten gegeben hat, da der Gunnar jetzt irgendwie nicht da gewesen ist. Und so schleicht sich dann auch nach und nach und weder für den Wendel noch für mich ganz offensichtlich etwas ein, was man vielleicht mit einer Beeinflussung vergleichen kann. Wobei die Entlin aber ihrerseits wenig mitzubekommen scheint. Denn nach dem entbehrungsreichen Leben, was sie zuvor und nach dem Tod ihres Ehemanns zu ertragen hatte, ist die Entlin jetzt in der Gegenwart Gunnars zu einem anderen Menschen gewandelt, der mit Selbstvergessenheit und Freude durch den Tag mehr wandelt als geht. Und so will sie natürlich auch nicht die Zeichen sehen, die ich an ihr in zunehmendem Maße zu erkennen glaube. Denn während der Gunnar am Anfang vom Wendel und von mir gewissermaßen als unerwartetes Geschenk für die Entlin begrüßt wird, sind die Veränderungen im Verhalten der Entlin bereits in den ersten Tagen nach seiner Ankunft doch unübersehbar. Und ich gehe dann hin zu der Entlin und frage sie. Und sie sagt, Juliana, sagt sie, und deutet mir dadurch schon an, dass das ab jetzt nicht mehr meine Sache ist. Nicht Julianas Sache, sagt die Entlin. Und auch nicht Wendels Sache. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, dass ich zu dem Zeitpunkt bereits das ganze Ausmaß der Beeinflussung und die daraus resultierenden Konsequenzen als solche dingfest mache. Aber die Entlin wird in den darauffolgenden Tagen und Wochen so merkwürdig in ihrem Verhalten und wahrscheinlich auch in ihrem Denken, dass die Vorstellung an ein Früher bald gar nicht mehr möglich ist. Und wenn es sicherlich das gravierendste Moment dieser Veränderung ist, dann ist die Tatsache, dass die Entlin in diesen Tagen beginnt, sich ganz unschicklich auch vor der Hütte zu zeigen, sicherlich die augenfälligste. Was dem Wendel natürlich auch nicht entgeht. Und er schaut erst die Entlin und dann mich so intensiv an, wie ich es in dem Ausmaße bei ihm gar nicht kenne. Und dann wird es in den darauffolgenden Tagen immer deutlicher. Und ich beginne, die Situation auch als schlimm wahrzunehmen. Und ich sage zu dem Wendel, ist das nicht schlimm? Aber der schaut erst die unschicklich gekleidete Entlin und dann mich so intensiv an, dass es fast schmerzhaft ist. Und geht dann zum Holzhacken hinter die Hütte. Und also fasse ich dann irgendwann den Entschluss, jetzt mal ein klärendes Wort an den Gunnar selbst zu richten. Und dann ist das in dem Augenblick aber auch wieder ganz anders. Und das Gespräch verläuft überhaupt nicht, wie ich mir das hätte denken können. Und da spricht auf einmal der Wendel am Abend mit mir. Hübsch, sagt er und bezieht sich dabei offensichtlich auf die unschickliche Kleidung, die ich für den Abend gewählt habe. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, dass es zu einer Art Konkurrenz zwischen der Entlin und mir kommt. Und während die Experimente in Sachen Kleidung immer gewagter und die Kreise unserer Spaziergänge am Abend, der Wendel mit mir, der Gunnar mit der Entlin, die Entlin mit mir, ich mit dem Gunnar und die Entlin mit dem Wendel und einmal tatsächlich auch der Wendel mit dem Gunnar immer größer werden. Wir bewegen uns weit von jeglicher Siedlung oder Hütte zwischen Wald und Lichtung hin und her, vergessen die Zeit, verlieren uns im Dunkeln. In dieser Zeit also, in der wir jetzt leben, genau jetzt, denke ich fast täglich, dass das alles schon ganz schön merkwürdig ist. Und dass man sich vielleicht einmal Gedanken über die Gründe hätte machen sollen. Aber es sind wahrscheinlich grundlose Zeiten, in denen wir leben. Und da fragt man eben nicht nach einem Warum. Warum wir so leben. Warum der Gunnar auf einmal da gewesen ist. Warum wir mittlerweile nur noch wie der Herrgott uns schuf leben und uns der Kleidung ganz entledigt haben. Warum der Gunnar für alles und jede Situation den Ton angibt. Warum wir alle zumeist das Gefühl haben, dass alles in Ordnung ist. Warum der Gunnar uns immer wieder dazu bringt, uns gegenseitig zu verletzen. Mit Äxten müssen wir kämpfen, mit Eispickeln. Und es wird alles seine Richtigkeit haben. Aber verstehen will es keiner. Außer dem Gunnar vielleicht, der stets bei den Kämpfen nebendran steht und uns zu noch schwereren Verletzungen ermuntert. Der versteht, um was es geht. Wahrscheinlich immer wieder aufs Neue.